Bevor wir jetzt mit dem Text, heutigen Text starten, möchte ich noch gern vorher beten. Herr, ich möchte einfach bitten, dass du mich jetzt benutzt, Herr, dass du jetzt durch mich sprichst und dass du deine Worte oder meine Worte klar und verständlich rüberbringst, Herr. Ich möchte einfach bitten, dass du deine Gegenwart jetzt spüren lässt, Herr. Und auch, ja, Herr. Dass du uns segnest. Amen. Heute möchte ich einen Text näher bringen, wo sie ja vielleicht auch hinterher noch über diese Gegebenheiten im Neuen Testament nachdenkt. Es handelt nämlich von drei Männern. Von einem Sklaven, von einem Sklavenhalter und von einem Gefangenen. Ich weiß, das sind jetzt nicht sehr drei attraktive Personen, aber wie hättet ihr darüber nachgedacht, wenn ich gesagt hätte, wir reden heute von einem Text, wo es sich um drei Christen handelt? Der Sklavenhalter kommt genau einmal in der Bibel vor, der Sklave zweimal. Und doch scheint es der dritten Person sehr wichtig zu sein, dass er einen Brief über diese beiden Personen schreibt. In dem Text sieht man heute, wie man durch den Herrn oder mit dem Herrn die richtigen Worte zur richtigen Zeit in einer schwierigen Situation findet. Es handelt um den Philemonbrief. Der Philemonbrief hat mich schon sehr lang bewegt. So habe ich gedacht, jetzt nutze ich einfach die Gelegenheit, dass ich den halt einfach euch präsentiere. Das ist nämlich der Brief, den der Apostel Paulus, ein Gefangener in der Zeit, als der Brief geschrieben worden ist, an Philemon, dem Sklavenhalter, schreibt. Es geht nämlich um das Thema Onesimus. Also um den Sklaven Onesimus. Übrigens ist zu sagen, dass das der einzige Brief ist, der was persönlich geschrieben worden ist. Alle anderen Briefe sind direkt an Gemeinden geschrieben. Hat der Paulus an Gemeinden geschrieben, an Römer, Korinther, Galater und so weiter. Oder an Einzelpersonen, an Timotheus oder Titus. Aber Paulus schreibt in den Briefen in der Funktion als Gemeindeleiter. Das heißt, diese beiden Briefe sind dafür gedacht, dass sie den Gemeinden vorgelesen wird. Und der Philemonbrief ist der kürzeste Brief.
Muss man dann erst einmal finden.
Der Philemonbrief kommt noch die drei T's. Timotheus.
Was Titus?
Genau, noch ein
Titusbrief.
Titus,
was noch?
Thessalonicher.
Thessalonicher. Genau, und noch ein Titus. Es kommt der Philemonbrief.
Ist nur eine Seite, glaube
ich. Er ist so kurz, dass es nur eine Kapitel gibt. Ich möchte jetzt gern vorlesen. Ich lese aus der Übersetzung Neues Leben vor. Dieser Brief stammt von Paulus, der wegen der Verkündigung der Botschaft von Jesus Christus im Gefängnis ist, und von unserem Bruder Timotheus. Er richtet sich an Philemon, unserem geliebten Mitarbeiter, sowie an unsere Schwester Apphia und Archippus, unserem Mitstreiter. Darüber hinaus ist der Brief für die Gemeinden bestimmt, die sich in deinem Haus versammelt. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Immer wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinen Gott, denn ich höre überall von deinem Vertrauen auf Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe zu allen Gläubigen. Und ich bete nun, dass der Glaube, den wir miteinander teilen, in dir zunimmt, indem du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Deine Liebe hat mir sehr viel Freude und Trost gegeben, mein Bruder, denn du erfreust die Herzen der Gläubigen. In Christus hätte ich die Freiheit, dir zu befehlen, was sich eigentlich von selbst versteht. Aber wegen deiner Liebe ziehe ich es vor, dich darum zu bitten. Nimm diese Bitte von deinem Freund Paulus an, einem alten Mann, der für Jesus im Gefängnis sitzt. Mein Anliegen betrifft Onesimus, der für mich wie ein eigener Sohn ist, weil er durch meinen Dienst hier im Gefängnis gläubig wurde. Onesimus war dir in der Vergangenheit nicht von Nutzen. Doch jetzt ist er es uns für beiden. Ich schick ihn zu dir zurück und mein Herz begleitet ihn. Am liebsten hätte ich ihn bei mir behalten, solange ich wegen der Verbreitung von Gottes guter Botschaft im Gefängnis bin, damit er mir an deiner Stelle beisteht. Aber ich wollte nichts ohne deine Zustimmung tun, denn ich will, dass du mir freiwillig hilfst und nicht, weil du dich gezwungen fühlst. Vielleicht kannst du es so sehen, Onesimus lief für eine gewisse Zeit weg, damit du ihn für immer zurückbekommst. Es ist jetzt nicht mehr nur ein Sklave, sondern mehr als das, ein geliebter Bruder, besonders für mich. Nun wird er dir noch viel mehr bedeuten, nicht nur als Sklave, sondern auch als ein Bruder im Herrn. Wenn du mich nun als Freund ansiehst, dann nimm ihn genauso herzlich auf, wie du mich aufnehmen würdest. Wenn er dir in deiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldig ist, dann setze es auf meine Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es dies mit eigener Hand. Ich werde es bezahlen. Und ich brauche dich nicht daran zu erinnern, dass du dich selbst mir schuldest. Ja, mein Bruder, ich möchte mich an dir freuen. Bereite mir diese Freude in Christus. Ich vertraue auf dein Gehorsam und schreibe diesen Brief in der Zuversicht, dass du meine Bitte erfüllen und sogar noch mehr tun wirst. Bitte halt ein Gästezimmer für mich bereit, denn ich hoffe, dass Gott euer Gebete erhören und mich bald zu euch zurückkehren lassen wird. Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, schickt dir seine Grüße. Ebenso meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Die Gnade von Jesus Christus, dem Herrn, begleitet euch. So, jetzt haben wir mal den Text mal komplett vorgelesen. Und jetzt im zweiten Anlauf schauen wir uns genau den Text jetzt einmal an. Aber bevor wir jetzt da uns wirklich auf den Text konzentrieren, möchte ich die drei Hauptpersonen im Text, was vorkommen, vorstellen. Erstens einmal der Gefangene. Ein Apostel mit dem Namen Paulus. Über Paulus fallen uns sicher über 100 Dinge jetzt auf der Stelle ein. Es ist eine sehr bekannte Persönlichkeit, denn er hat ja sehr viele Briefe im Neuen Testament geschrieben. Paulus war ein Apostel, aber er war nicht einer von den 12 Aposteln, mit denen Jesus unterwegs war, sondern er war sozusagen ein Nachzügler. Denn Jesus ist Paulus erst nach seiner Auferstehung begegnet, in einer eindrucksvollen Begegnung. Wer das nachlesen möchte, das steht in Apostelgeschichte 9,1. Die 12 sollten nämlich ja die Botschaft unter dem eigenen Volk verbreiten, wobei aber Paulus die Botschaft in die Welt hinaustragen sollte, also zu den Römern, zu den Griechen. Aber von dem allen sehe ich mir selber in dem Text nicht. Nur von der aktuellen Lage, in der sich Paulus gerade befindet, von dem lesen wir. Und zwar schon in Vers 1. Den möchte ich jetzt nochmal gern vorlesen. Dieser Brief stammt von Paulus, der wegen der Verkündigung der Botschaft von Christus Jesus im Gefängnis ist. Und dass er im Gefängnis sitzt, das liest man nicht nur einmal im Brief, sondern das zweite Mal nämlich in Vers 13. Aber wo er genau im Gefängnis sitzt, das ist umstritten. Die einen sagen, er sitzt in Rom, die anderen sagen, er sitzt in Ephesus. Nur eins wissen wir, dass er nämlich Besuch empfangen hat dürfen. Und denn einer davon war nämlich Onesimus. Jetzt möchte ich gern zur zweiten Person übergehen, nämlich zum Philemon. Er war Christ und er war auch ein Sklavenhalter. Philemon lebte in der Stadt Kolossee in der römischen Provinz Asia. Das ist in der heutigen Türkei. Das geht nämlich aus dem Kolosserbrief aus dem 4,9 hervor. Philemon war aber auch sehr wohlhabend. Er besaß ein eigenes Haus, in dem sich die Christen von Kolossee trafen, oder wenigstens ein Teil davon. Das steht nämlich in Vers 2. Darüber hinaus ist der Brief für die Gemeinde bestimmt, die sich in deinem Haus treffen oder versammeln. Das Haus musste sozusagen sehr groß sein. Und ein großes Haus, reich, heißt natürlich auch, dass er Sklaven gehabt hat. Nicht nur einen, sondern sicher auch mehrere. Paulus nannte Philemon zweimal Bruder in dem Text. Einmal in Vers 7, da steht, deine Liebe hat mir sehr viel Freude und Trost gegeben, mein Bruder. Und einmal in Vers 20, da fängt er an, ja, mein Bruder, ich möchte mich an dir freuen. Sozusagen als Familienmitglied in Gottes Familie. Philemon war sozusagen aktiv für die Verkündigung Gottes, für die Gottesbotschaft tätig. Er hatte sicherlich sehr viel Gutes in Kolossee getan. Denn Paulus schreibt es auch in seinem Brief von der Liebe Philemons zu den Gläubigen und zu den Vertrauten. Dadurch können wir auch sehen, dass Philemon nicht nur dass er nicht nur Liebe predigt, sondern auch das gelebt hat. was er predigt. Und das ist aber sehr wichtig, weil jeder hat es weitererzählt, so wie er selber gelebt hat. Und im Vers 19 können wir Folgendes lesen. Ich, Paulus, schreibe dies mit eigener Hand. Ich werde es bezahlen und ich brauche dich nicht daran zu erinnern, dass du dich selbst mir schuldest, also Paulus schuldest. Das heißt, dass Philemon durch Paulus zum Glauben gekommen ist. Aber da haben wir jetzt schon als Erste. Paulus war zu diesem Zeitpunkt noch nie in Kolossee. Vorher, also zu diesem Zeitpunkt vorher. Er musste sozusagen Philemon irgendwo anders getroffen haben. Denn der Einzige, der was in Kolossee war, war nämlich sein Mitstreiter Epaphras, der selbst nämlich aus Kolossee stammte. Und jetzt möchte ich zur dritten Person übergehen, zu der wichtigsten, warum eigentlich der Brief geschrieben worden ist, nämlich vom Sklaven, vom Onesimus. Und Onesimus gehörte Philemon. Sklaven galten früher gleich viel wert wie Rinder, wie Möbelstücke, wie Schrank, wie Kästen. Jeder Sklavenbesitzer konnte mit den Sklaven machen, was er wollte. Und die Zeit und die Kraft gehörte natürlich nicht den Sklaven, sondern den Sklavenbesitzern. Er hatte kein einziges Persönlichkeitsrecht. Das heißt, der Sklavenbesitzer konnte den Sklaven verkaufen, konnte ihn bestrafen oder sogar töten. Das ist für unsere Vorstellung heute sehr schier, weil für mich habe ich gedacht, boah, sogar töten, ohne dass ihm irgendwas passiert. Aber Sklaven wurden nicht immer wie der letzte Dreck behandelt. Nach einer gewissen Zeit hat sich ein Gewohnheitsrecht entwickelt, denn Sklaven durften nach einer gewissen Zeit irgendwann mal heiraten, durften aber auch andere Berufe ausüben, Ärzte dürfen sie sein, Geschäftsinhaber, Politiker, aber immer mit der Sicht auf den Sklavenbesitzer, denn er durfte sagen, was er wirklich machen durfte. Ein Spruch damals war, zeige mir deinen Sklaven und ich sage dir, welchen Charakter du hast. Aber wie sah das bei Onesimus aus? Der war ein Sklave, der von Philemon weggelaufen ist. Warum oder was kann man nicht genau sagen. Vielleicht wollte er nicht mehr für Philemon arbeiten oder vielleicht ist irgendwas passiert und er hat sehr große Angst gehabt vor einer Strafe und ist einfach abgehauen. Das Einzige, was wir daraus lesen können, ist das, dass drin steht, dass Philemon dadurch einen Schaden entstanden ist. Onesimus war zu diesem Zeitpunkt aber noch kein Christ. Und anscheinend war er kein guter Sklave. Obwohl der Name abgeleitet der Nützliche heißt. Und auf seiner Flucht traf er Paulus. Onesimus hatte wahrscheinlich Gottes Worte in Philemons Haus sicher schon öfters gehört, dadurch, dass sie es im Haus getroffen haben. Aber vielleicht auch den Namen von Paulus. Hier sieht man aber, wie Gott leitet und führt, dass er die beiden zusammenbringt. Onesimus und Paulus. Und schlussendlich wurde Onesimus gläubig. Weil ich stelle mir das sicher faszinierend vor. Da ist ein Mann, der was im Gefängnis sitzt, der was sicher schon vieles durchgemacht hatte, und noch durchmacht und trotzdem Gottes Wort predigt. Das ist nämlich Paulus. Und das hat Onesimus wahrscheinlich so sehr beeindruckt, dass er, wie schon gesagt, gläubig geworden ist. Und Paulus bezeichnete ihn sogar in Vers 10 selber als seinen eigenen Sohn. Das waren jetzt da sozusagen die drei Hauptpersonen, damit ihr euch einmal wisst, um wen das es überhaupt geht. Aber in welchem Dilemma steckt denn überhaupt Paulus? Es gab genau zwei Seiten. Auf der einen Seite ist Onesimus, der Sklave, ein Bruder im Glauben, sozusagen der Sohn von Paulus. Jeder, der einen geflohenen Sklaven half, wird verhaftet oder sich selbst was zu Schulden kommen lassen. Damals gab es nämlich die Sklavenpolizei, die was entflohene Sklaven zurück nach Hause bzw. ihren Sklavenbesitzer zurückbrachte. Und derer Hinsicht daraus hatte Paulus keine andere Möglichkeit, als dass er Onesimus zurückschicken musste, zu Philemon. Aber wie sollte er das machen? Er hatte sicherlich Angst davor, dass Onesimus eine Strafe bekommen würde. Und nachher das Vertrauen und vielleicht sogar die Freundschaft zwischen Paulus und Onesimus, dass das gebrochen wird. Und vielleicht im schlimmsten Fall, dass sogar Onesimus auch wieder vom Glauben abkommt. Aber auf der anderen Seite ist Philemon. Wenn er jetzt Philemon einen Befehl erteilt, dass er Onesimus zurücknehmen soll, ohne eine Strafe oder sonst, was würde nachher Philemon denken? Würde er sich gekränkt fühlen? Würde er den Kontakt zu Paulus abbrechen? Und das Schlimmere, im Haus von Philemon würde sich sogar die Gemeinde treffen. Was würde dort passieren? Würde sich Treffen auflösen? Würde sich Philemon vom Herrn abwenden und keine Gemeinde mehr sein? Also befindet sich Paulus in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Wie kann er Onesimus zurückschicken, was er tun muss, ohne dass Onesimus oder Philemon wirklich beleidigt? Oder dass er Angst haben muss, dass die beiden vom Herrn abweichen. Und nur der Herr weiß eine Lösung und er kann die richtigen Worte in einer schwierigen Situation zum richtigen Zeitpunkt geben. Wir müssen uns nur auf ihn wirklich einlassen. Wichtig ist zu sagen, die ganze Wahrheit zu sagen. Nicht nur ein Teil oder vielleicht gerade Kleinigkeiten weglassen. Sehen wir uns mal jetzt einmal die ersten paar Verse an. Die Einleitung von dem Brief, beziehungsweise die Wortwahl, was Paulus hier wählt, ist sehr ungewöhnlich. Ungewöhnlich gegenüber den anderen Briefen. Fällt euch vielleicht dabei etwas auf? Denn manchmal ist es wichtiger, was nicht dasteht, als das, was geschrieben steht. Denn in den anderen Briefen fängt meistens Paulus mit den Worten an, Willen Gottes zum Apostel oder Diener Gottes von Gott berufen, oder berufener Apostel von Christus Jesus. Aber wie fängt er hier an, im Philemonbrief? Wegen der Verkündigung der Botschaft von Christus Jesus im Gefängnis. Da steht aber nichts vom Willen. Oder vom Willen oder von Diener Gottes oder berufener Gottes. Paulus kommt sozusagen nicht von oben herab, sondern er stellt sich Philemon gegenüber, auf gleicher Ebene. Er verzichtet sozusagen auf einen großen Auftritt. Und obwohl er direkt an Philemon gerichtet ist, möchte er trotzdem, dass dieser Brief, den was Paulus geschrieben hat, der Gemeinde vorgetragen wird. Weil Gott weiß, wie wir Menschen ticken. Er weiß, was in uns vorgeht. Und meistens ist es so, dass wenn uns irgendwas Schlimmes passiert ist, dass wir uns das leichter merken, als die guten Sachen. Und deshalb ist es auch besser in gewissen Situationen, dass auch die Gemeinde oder Christen in einem Umfeld darüber Bescheid wissen, weil die sind nicht direkt davon betroffen, aber sie haben einen anderen Blick, weil sie selber das nicht passiert ist. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass sozusagen der Paulus die Sandwich-Technik anwendet, sage ich mal. Er zählt alle positiven Fakten von Philemon auf. Paulus dankt jedes Mal Gott, wenn er von Philemon hört. Das steht in Vers 4. Das Vertrauen auf Christus von Philemon. Alle anderen sehen das. Oder die Liebe zu allen Gläubigen. Philemons Liebe hat Paulus sehr viel Freude und Trost gegeben. Wie im Gefängnis zum Beispiel zu essen ist. Und Philemon erfreut immer wieder die Herzen der Gläubigen. In erster Linie habe ich gedacht, boah, der Paulus schleimt aber sehr. Aber er zählt nur die Fakten auf. Die Fakten auf, so wie die anderen Personen über Philemon denken. Weiter können wir lesen nachher, dass Paulus schreibt, dass er Philemon etwas befehlen könnte. Das ist wichtig. Er könnte Philemon etwas befehlen, was er tun soll. Aber er möchte das nicht. Können wir den Vers 9 nachlesen. Aber wegen deiner Liebe ziehe ich es vor, dich darum zu bitten. Und das schreibt er nicht nur einmal, sondern auch im Vers 14 und im Vers 21. Paulus geht damit nicht auf die Knie und fleht, sondern man merkt genau ein kleines Verhaltensmuster. Paulus hätte die Möglichkeit, dass er als Herr oder Aufseher auftreten kann. Nicht nur, weil Paulus der Ältere von den beiden ist, sondern auch, weil Philemon durch Paulus zum Glauben gekommen ist. Doch Paulus möchte das nicht. Er möchte, dass Philemon selbst die Entscheidung trifft. Er baut sozusagen Philemon positiv auf, bevor er zur eigentlichen Bitte kommt. Und die eigentliche Bitte ist in Vers 10. Und den möchte ich aber gern aus der Elberfeld-Übersetzung vorlesen, weil es da eher dem Urtext näher kommt, besonders die Wortstellung. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln Onesimus. Paulus fängt nicht mit dem Namen vom Sklaven an, sondern für mein Kind. Er führt das Problemkind Onesimus so positiv wie möglich ein. Dadurch, dass Paulus mit den Worten für mein Kind, das ich gezeugt habe, anfängt, weiß sofort Philemon, wie Paulus und Onesimus, wie sie zueinander stehen. Und dann schreibt Paulus weiter, was in ihm vorgegangen ist. Dass er gern Onesimus bei sich behalten würde. Aber er weiß, dass Onesimus ein Sklave ist. Und er weiß, dass der Philemon der Sklavenhalter davon ist. Und der Philemon darf sagen, was der Onesimus zu tun hat, ob er auch dort bleiben darf. Aber des Weiteren sagt er, vielleicht war es doch gar nicht schlecht. Vielleicht war es nicht schlecht, dass der Onesimus abgehauen ist. Warum? Weil du hast der alte Onesimus ist abgehauen, aber du hast einen neuen Bruder im Glauben zurückbekommen. Paulus hebt sozusagen das Positive aus dem Erlebnis hervor. Das Positive, was er erreicht hat, was passiert ist. Und Philemon musste sicher darüber nachdenken, was passiert ist. Oder auch sicher, was Paulus da schreibt. Paulus wusste auch, dass Onesimus durch seine Flucht ein Schaden entstanden ist. Aber was macht Paulus in der Situation? Er setzt sich für Onesimus ein. Er sagt, wenn Onesimus einen Schaden angerichtet, dann will ich das Zeil zahlen. Und genau das finden wir noch einmal im Neuen Testament. Und zwar durch Jesus. Jesus hat für unseren Schaden, oder sagen wir mal Sünden bezahlt. Ganz egal, wie groß oder wie klein das sie sind. Er will und hat dafür bezahlt. Und so wie Philemon dieses Geschenk der Bezahlung nur annehmen kann, können wir auch das Geschenk von Jesus annehmen. Aber Paulus schreibt weiterhin, dass Philemon nicht vergessen soll, durch wen er Gottes Botschaft erfahren hat. Er möchte dadurch nicht die Bitte zu Onesimus schmälern, das nicht, aber nur in Erinnerung rufen, dass das der Philemon nicht vergisst. Und im letzten Abschnitt sagt Paulus zusätzlich noch, dass auch seine Mitgefangenen, also Paulus seine Mitgefangenen von diesem Brief Bescheid wissen. Nicht nur die Gemeinde, sondern dass der Philemon nicht nur die Gemeinde vortragen soll, sondern dass sogar auch schon die Mitgefangenen darüber Bescheid wussten. Aber letztendlich kann man sagen, Taktik ist kein Tabu. Der Herr, finde ich, hat uns allen ein Hirn gegeben. Ein Hirn, damit wir denken können. Ein Denken und auch Weisheit hat uns geschenkt. Paulus hat sich zu Beginn ganz zurückgenommen. Er hat verzichtet auf einen großen Auftritt. Aber trotzdem hat er sich immer wieder in Erinnerung gerufen. Er hat Philemon nichts aufgezwungen. Und, sondern nur erbittet. Und mit strategischem Denken und taktischem Geschick hat der Philemon keine Möglichkeit gegeben, Nein zu sagen. Wir dürfen eins nicht vergessen. Der Herr hilft uns, die richtigen Worte zu geben. Aber ist euch was aufgefallen? Keine einzige Drohung, kein einziger Befehl, was wirklich Philemon machen soll. Überhaupt in dem Text. Und doch hat Philemon keine einzige Chance gehabt. Ich finde, wir Christen sind teilweise einfach zu tollpatschig. Oder einfach teilweise zu naiv. Wenn es um Konfliktlösungen geht. Teilweise benehmen wir uns einfach wie Elefanten im Porzellanladen. Wir laufen eine und hoppala, auf einmal ist alles hin. Die taktische und strategische Vorgangsweise, die ist nicht von Menschenhand geschaffen, finde ich. Gott möchte uns helfen. Und warum soll uns sein Heiliger Geist jetzt schon im Vorfeld uns helfen, die richtigen Worte zu finden, also richtig vorzubereiten, damit man mit einem richtigen positiven Denken in Konfliktgespräche reingeht. Und welche Worte wir wann wo verwenden. Paulus hat sich durch diesen Brief keinen Vorteil erschafft. Er hätte ja auch gleich mit Onesimus am Anfang anfangen können. Aber was hätte Philemon dann getan? Hätte er weitergelesen? Immer mit dem Gedanken, oder was Philemon ihm angetan hat. Oder hätte er ihn einfach zusammengeknüllt und weggeworfen. Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt, der uns auch schon im Vorfeld helfen kann, darüber nachzudenken, wie man den Konflikt in Liebe lösen kann. Paulus schreibt immer wieder, die Liebe zu Onesimus, die Liebe zu Philemon erwähnt er immer wieder, aber auch die Liebe zu Jesus Christus. Wenn wir immer wieder so handeln, zum Beispiel auch in Konfliktlösungen, in Liebe zu Jesus Christus und in Liebe zu unseren Mitmenschen, dann finde ich, dann handeln wir richtig. Dann geht es immer wieder gut aus. Aber wir vergessen das immer wieder. Weil wir sind meistens wie Elefanten oder benehmen uns wie Elefanten im Porzellanladen. Ich möchte euch wirklich darum bitten, denkt darüber nach. Am nächsten Mal, wenn ihr eine Konfliktlösung habt, denkt an den Philemon-Brief. Es steht da genau drinnen. Wie geht man vor? Oder wie kann man zum Beispiel vorgehen? Amen.